Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter und eine der spannendsten Entwicklungen derzeit findet abseits der großen Rechenzentren statt, nämlich direkt auf unseren eigenen Geräten. Warum das so ist? Immer mehr KI-Systeme lassen sich lokal betreiben. Das geht effizient, ist datensicher und vor allem mit vertretbarem Aufwand sogar für Klein- und Kleinstunternehmen machbar. Willkommen bei Vom Hype zum Handeln, dem Podcast zur Transformation im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Während nämlich herkömmliche große Large Language Modelle wie ChatGPT, Claude, Llama, Gemini enorme Rechenressourcen brauchen und außerhalb Europas betrieben werden, weisen kompakte und lokal einsetzbare KI-Modelle, die sogenannten Tiny LLMs, als Alternative einen ganz anderen Weg. Sie laufen nämlich genau dort, wo die Daten entstehen, in deinem Unternehmen selbst. Damit sind wir direkt bei der zentralen Frage dieser Folge. Muss KI wirklich groß sein oder vor allem smart? Mein Name ist Petra Liebel und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Transformationspodcasts Vom Hype zum Handeln. Darüber spreche ich heute mit Raphael Lepuschitz, der technische Kompetenz, unternehmerische Erfahrung und gesellschaftlichen Weitblick verbindet. Raphael hat Philosophie und Informatik studiert, sich mit Technikethik auseinandergesetzt, erhält Vorträge und Vorlesungen zu KI und ist seit über 10 Jahren selbstständig mit seiner Agentur Lepuschitz Media. Auch in der Fachgruppe Werbung der Wirtschaftskammer Tirol ist er seit vielen Jahren aktiv und seit 2025 auch stellvertretender Obmann. Kennengelernt habe ich Raphael beim ersten KI-Café der Wirtschaftskammer in Kufstein, das er gemeinsam mit Anna-Maria Stiefmüller ins Leben gerufen hat. Dort bekommen Unternehmerinnen einen praxisnahen und niederschwelligen Zugang zu KI. Ich durfte dort einen Expertentisch zum Thema KI-SEO betreuen, denn auch in der Suchmaschinenoptimierung erleben wir derzeit massive Veränderungen durch künstliche Intelligenz. Raphael selbst ist vielseitig, Musiker, Unternehmer, lang in der Kreativwirtschaft tätig und wie ich spätestens seit dem KI-Café in Kufstein weiß, intensiv mit kompakten, lokal nutzbaren KI-Systemen beschäftigt. Lieber Raphael, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, warum beschäftigst du dich mit Tiny LLMs oder lokal laufenden KI-Systemen?
Ja, hallo Petra. Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute da sein darf beim Transformations-Podcast. Bin schon sehr gespannt. Ja, also sagen wir so, es ging bei mir ähnlich los wie bei den meisten Leuten irgendwann im letzten Jahr. Also mit KIs beschäftige ich mich schon viel länger. Ich habe meine Diplomarbeit unter anderem zu dem Thema geschrieben. Okay. Und ich habe natürlich die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 3 oder 4 Jahre seit ChatGPT habe ich intensiv mitverfolgt und eben auch verwende es in meiner Werbeagentur, habe auch eine neue Firma dazu gegründet. Aber dass ich mich mit Tiny LLMs oder Tiny AIs im Allgemeinen beschäftige, das ist erst so seit einem Jahr ungefähr der Fall. Und das hängt ein bisschen zusammen auch mit dem DeepSeek-Schock, wie viele Leute eben sagen, dass es eben jetzt zum ersten Mal ein vergleichbares, sehr leistungsstarkes Modell aus China gegeben hat.
Ja.
Damals im Jänner 2025. Und die haben das aber gleich relativ schnell dann auch als Open-Source-Model veröffentlicht.
Stimmt, genau.
Und ich habe mich natürlich auch die letzten Jahre ein bisschen mit den Open-Source-KIs beschäftigt und andere Kollegen haben das auch aufgesetzt auf lokalen Servern. Ich habe mir die YouTuber angeschaut, wie das so gemacht wird. Jetzt selbst begonnen habe ich erst in diesem Jahr und bin da drauf gekommen, dass das halt wirklich super funktioniert und habe da diverse Erfahrungen gesammelt. Und das Spannende für mich ist vor allem das, was du schon angesprochen hast, dass man eben die eigene Datenhoheit auch wirklich hat. Also
absolut.
Das ist gerade für Firmen natürlich total wichtig.
Mhm.
Unternehmerinnen und Unternehmer wollen natürlich, dass die Kundendaten nicht nach außen kommen. Das hat nicht nur Gründe rechtliche, also Stichwort DSGVO, sondern das betrifft natürlich auch, möchte man irgendwie Daten an die Konkurrenz rausgeben und so weiter. Und da überlegen sich natürlich viele, sind meine Daten auch in den Datacenters von den amerikanischen, chinesischen oder sonstigen Anbietern, sind die da auch sicher? Wie werden die weiterverwendet? Fließt das auch ins Training mit ein? Mhm. Und hier seien die Tiny LLMs also eine ganz spannende Alternative. Und deswegen habe ich begonnen, mich damit intensiver zu beschäftigen.
Danke, Raphael. Also wenn wir jetzt gemeinsam der Frage nachgehen, welche Chancen diese Tiny LLMs bieten, also wenn die KI nicht direkt in der Cloud läuft, hast du uns ja schon einen super Vorgeschmack gegeben. Vielleicht können wir es uns jetzt so Stück für Stück anschauen. Vielleicht ist es für die Zuhörer interessant, was so Unterschiede sein können. Also vielleicht, dass wir es zuerst einmal greifbar machen. Also wovon wir heute sprechen ist, dass die KI, also diese künstliche Intelligenz, die Chatbots, ob die jetzt heißen, ChatGPT, Gemini, Llama.
Also DeepSeek natürlich ist DeepSeek der Klassiker. DeepSeek
natürlich, genau.
Und altes Modell ist natürlich Siri, also es gibt ja schon viele unterschiedliche.
Es gibt ja doch einige, genau. Und die laufen ja alle in der Cloud, sprich halt irgendwo im Nirgendwo, wie man so sagt. Und alles, was wir da chatten, landet in den USA oder DeepSeek, wie du schon gesagt hast, in China. So. Was ist denn da jetzt spannend dran, dass das lokal wird? Also das, was du ja erzählst mit dem Tiny LLM, heißt ja, nichts mehr da Daten nach oben schicken, sondern hier behalten. Was hat sich in der technologisch verändert, dass das möglich ist?
Genau. Also es hat schon in den letzten Jahren begonnen, dass sehr viele Firmen auch ihre Machine Learning Models und anderen KI-Modelle, also es gibt ja nicht nur nicht nur LLM-Models, sondern es gibt natürlich Visual und Audio und so weiter. Mhm. Dass diese ganzen Models auch als Open-Source-Models downgeloadet werden können und lokal installiert werden können. Die waren allerdings noch immer relativ groß und das heißt sperrig, es ist schwierig dafür, es war damals schwierig, die richtige Hardware zu finden. Also man brauchte wirklich gute GPU, ordentlich viel RAM und eigentlich ja einen halben Server schon, damit das damit einen großen Server, also nicht so ein kleiner Firmencomputer, damit das halbwegs läuft. Aber es hat sich unter anderem, weil eben auch DeepSeek gezeigt hat, dass die KIs durch eben, dass man sie verkleinert, komprimiert, Surrogate bildet und dass sie nicht mehr so speicher- und laufzeitintensiv sein, eine abgespeckte Version sozusagen. Mhm. Und da gibt es natürlich ein bisschen Einbußen, also in der Qualität von der Genauigkeit. Da kann man jetzt allerdings sagen, also zum Beispiel, wenn man ein 16 oder ein 32 Gigabyte Modell auf 16 Gigabyte laufen lässt, zum Beispiel, das wird dann nicht mehr so genau sein. Da hat man dann zum Beispiel 88%ige Genauigkeit oder so irgendwas. Da gibt es irgendwann einmal eine Grenze, wo man sagt, da funktioniert es nicht mehr.
Okay, bevor wir da jetzt ganz, ganz, ganz auf die Tiefe gehen, vielleicht, was du mir jetzt erklärt hast, darf ich das kurz zurückspiegeln, ist, dass das Large Language Model, also wo wir immer gesagt haben, diese Trainingsdaten sind ja exorbitant für diese ganzen Systeme, und den DeepSeek-Schock-Moment, den es gegeben hat, oder dass die das mit relativ weniger Ressourcen gemacht haben und wie du sagst dann, also die haben das ja viel schlanker programmieren können, weil sie da halt ein Destillationsverfahren angewendet haben und damit und weil sie es Open Source zur Verfügung gestellt haben, das ist eigentlich die Veränderung, oder, die das möglich gemacht hat. Sehe ich das richtig?
Ja, also das Open Source war natürlich dann nur der letzte Schritt von Ihnen. Ja. Das war von Ihnen die firmenpolitische Entscheidung. Aber du hast das eigentlich genau richtig beschrieben eben auch mit dem Destillat. Also, dass man das ein bisschen kleiner macht und dass man die Modelle eben sozusagen, man tut sie zuerst pre-trainen.
Genau.
Die werden also vortrainiert in den großen Datacentern. Aber diese vortrainierten Datensätze, die kann man sich dann sozusagen als kleines Modell dann abspeichern. Mhm. Und das heißt, man nimmt sozusagen schon ein fertig vortrainiertes Modell her.
Genau.
Wie ich vorher erwähnt habe, eben entweder für Text oder für Bild oder für Ton oder für Sprache. Mhm. Und man kann es natürlich noch anpassen, da kommen wir dann wahrscheinlich noch dazu.
Genau.
Aber das ist so ungefähr das, was da passiert, ja.
Das ist das, also KI lokal, weil eben kleiner, handlicher, nenne ich es jetzt einfach mal. Und was du auch schon anklingen hast, in deinem Eingangsstatement war, dass du gesagt hast, das ist sehr effizient und es ist auch relativ datensicher. Insofern den Vorteil, also das Cloud versus lokal hast du schon hervorgehoben. Und du hast da wegen den Daten oder der Datensicherheit einen bestimmten Aspekt, den wir beleuchten könnten.
Ganz genau. Mhm. Und das ist ja auch schon im Transformations-Podcast mehrfach vorgekommen. Es hat ja eigene Sendungen schon zu diesen Themen gegeben. Stichwort sage ich jetzt einmal ganz stark DSGVO und AI Act. Mhm. Und da geht es natürlich darum auch, wohin kommen die Daten und wer hat die Datenhoheit. Und da ist es eben nicht nur für Firmen interessant, aus juristischen Gründen, sondern natürlich eben auch aus Gründen der Konkurrenz oder anderer Gründe, wo man sagt, wir haben da gerade ein cooles Tool, das entwickeln wir neu und wir wollen dieses Tool auch mit einer KI-Funktion ausstatten oder mit KI-Hilfe entwickeln, aber wir wollen nicht, dass irgendjemand anders davon Wind bekommt. Und dann ist natürlich eine lokale Super. KI, die man sich beim Server in der Firma installiert oder sich einen kleinen Computer speziell dafür kauft, da läuft es dann und damit kommen die auch nicht in die Cloud, damit bleiben sie in der Firma, in der IT-Infrastruktur und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Also wenn ich die richtig verstanden habe, fassen wir es gerade nochmal zusammen. Es muss nicht der große Datenserver sein, von dem du zuerst gesagt hast, sondern der ganz klein, ganz handlich. Es ist effizient und datensicher. Jetzt frage ich mich, hui, alle Probleme gelöst. Also die viele abhalten, sich mit dem Thema wirklich in der Firma intensiver zu beschäftigen, weil sie sagen, das ist viel zu gefährlich. Haben wir schon relativ viel abgeräumt. Sehe ich das richtig?
Das ist eigentlich so und das ist auch der Hauptgrund, warum ich sage, also ich empfehle das auch meinen Kunden, dass sie natürlich sich überlegen sollten, immer sich noch weitere KI-Modelle oder Abos zu holen, sondern eben auch mal probieren, vielleicht setzen sie es lokal auf und lassen das Ganze lokal laufen und schauen sich mal an, ob sie damit arbeiten können.
Weil wie du sagst, wenn sie das lokal machen, du hast jetzt schon angesprochen, diese Abos, das ist ja eigentlich eine wirtschaftliche Überlegung. Wenn man sagt, okay, einmal das anschaffen, das muss eben nicht der große Server sein. Du hast mir mal gesagt, das kann wirklich recht handlich sein. Also ich darf mir da wirklich so ein Mac Mini vorstellen, oder so? Wirklich so 10x10 oder was hat er, 12x12?
Sowas, ja.
So ein kleines Kastel und das wird schon reichen.
Genau, und da ist das Einsteigermodell, die beginnen ja irgendwo bei 600 Euro, das ist wirklich relativ günstig. Mhm. Das heißt, man kauft sich da einen Mac Mini, es sollte einer von den neuen Generationen sein, also M3 oder auf jeden Fall besser wäre ein M4-Chip. Ab dem Zeitpunkt laufen die super, die haben Shared Memory, das bedeutet, dass der RAM wird nicht mehr nur entweder der eine RAM für die Programme verwendet und der andere RAM für einen Grafikspeicher, sondern der wird geteilt. Aha. Und das ist für die KI-Modelle ganz super, was Apple sich da überlegt hat, weil das ist das Ideale, um genau so kleine, destillierte, tiny LLMs dort lokal laufen zu lassen, weil die da auf den Shared Memory eben zugreifen können.
Das heißt, man hat ein Mac Mini und statt, dass sie jetzt so, wie wir es alle machen, sage ich mal, ob jetzt jemand ein Pro-Account hat, ob er API nutzt oder ob er es kostenlose Variante von ChatGPT, Llama, Gemini oder was immer nutzt, dann greift man ja über die Cloud wozu. Oder wir machen uns einen API-Zugang, weil wir das halt technisch verwenden. Aber wenn es jetzt den Mac Mini gibt, dann...
Es läuft eigentlich ganz gleich und mir ist wichtig auch zu sagen, es gibt nicht nur die Mac Mini-Lösung, also man kann einen relativ guten Gaming-PC mit einer halbwegs starken Nvidia-Karte,
super,
kann man auch ohne Probleme zum KI-Server upgraden. Und das läuft dann ungefähr so. Man hat einfach da diese Maschine bei sich stehen. Die sollte dann idealerweise im gleichen WLAN-Netzwerk sein. Man kann sie natürlich auch übers LAN-Kabel einfach anstecken. Und man gibt der Maschine eine IP-Adresse und auf der Maschine läuft dann ein Programm, zum Beispiel das OLAMA. OLAMA ist eine Software, die kann man sich installieren und da gibt es auch eine Website dazu und dort findet man die Modelle zum Download. Das heißt, man installiert sich die OLAMA-Software, downloadet dann das Modell, das man haben möchte, zum Beispiel GPT-OSS oder man möchte haben eben Llama oder man möchte DeepSeek oder Mistral aus Frankreich. Man kann sich die runterladen und installieren. Und die laufen dann lokal auf dieser Maschine. Die hat dann eine IP-Adresse und ist eben ein wie jeder andere Server in der Firmeninfrastruktur. Kann man den dann einfach ansprechen über die IP-Adresse. Und Stichwort API, weil du es schon angesprochen hast, die API ist ja nichts anderes als einfach eine Programmschnittstelle, die in der Mitte ist. Das heißt, wenn jetzt unser KI-Server in der Firma steht und der hat eine IP-Adresse und es läuft auf dem OLAMA, dann richte ich das intern einfach netzwerktechnisch, das sind ein paar Klicks, einfach so ein, dass ich von meinem Endgerät, von meinem Computer, kann ich mich einfach dort verbinden. zum Beispiel in einem Browserfenster oder wie auch immer, mache ein neues Browserfenster auf, aber anstatt, dass ich dort reinschreibe, chatgpt.com, schreibe ich rein, 192.168.0.100
IP-Adresse.
Und dann bin ich schon bei diesem KI-Tool.
Dort.
Das heißt, also es ist eigentlich
die API. Es ist die API.
Die API.
Genau, ja, genau, es ersetzt ist die API. Exakt. Das heißt, ich glaube, das ist eine gute Erklärung, dass man sagt, das Gerät ist, der Gerät ist niemals müde, ja, und das Gerät ist die API. Es ist wirklich bei mir lokal, dort rennt es. Jetzt ist für mich die Frage, du hast gesagt, man loggt sich ein, ladet sich die Software runter und installiert sich das Modell. Du hast mich schon einmal schauen lassen und wir haben das gesehen. Das Modell, da gibt es ja auch schon was zu sagen, glaube ich. Da kann man ja auch schon ein bisschen zaubern.
Genau, und es gibt da vor allem ganz, ganz viele unterschiedliche, eben was ich schon vorhin auch angesprochen habe. Wir haben eben diese unterschiedlichen LLMs, die sind wirklich für Text, Mathematik, Code und ähnliche Sachen, die einfach mit Textkörpern trainiert werden. Die funktionieren ja auch anders als jetzt die Sound- oder Audio- oder Video- oder Bildgenerierungstools. Das heißt, da gibt es immer eigene Modelle. Mhm. Und einfach nur zur Info, aber die meisten Leute, die sich mit Computern auskennen, werden das eh schon öfters gehört haben, die Videomodelle sind immer die, die am allermeisten Energie brauchen.
Logisch.
Bild und Audio geht interessanterweise auch auf den lokalen KIs schon ziemlich gut. Die kann man auch einfach runterladen und dann einfach sagen, bitte generiere mir ein Bild von bla bla bla. Promptet da schön rein, macht die Beschreibung und dann wartet mal ein bisschen und dann kriegt man das Bild ganz genau so, wie man es bei ChatGPT macht oder bei Gemini oder bei Midjourney.
Genial. Und dass wir gerade nochmal auf das zurückkommen, du hast jetzt drei genannt, es könnten auch vier sein, es könnten zwei sein, es können fünf sein. Wenn ich die Wirtschaftlichkeit betrachte und du hast gesagt, es kann der alte oder halbwegs neue Gaming-PC sein, es könnte eben ein Mac Mini M4, ja, soll es sein. Mhm. Genau, also ungefähr 600 Euro. Und da, ich weiß jetzt, durchschnittlich zahlt man 25 oder vielleicht 30 Euro pro Monat pro Modell. Also sagen wir, ich hätte ChatGPT und noch ein zweites in Einsatz, Copilot ist jetzt mal egal, der Name, dann würde ich schon 60 zahlen und dann habe ich vielleicht zwei Mitarbeiter, dann kostet mir das ja schon 120 im Monat.
Dann nimmt man nur einen Suno oder Udio-Account, weil man gern den Sound auch noch selber machen möchte, dann zahlt man da nochmal 30 Euro dazu.
Ja.
Dann braucht man nur Midjourney, weil man sagt, ja, ChatGPT ist ganz okay zum Bilder generieren, aber es ist halt nicht so super. Dann nimmt man sich Midjourney Pro Account auch noch und normalerweise hat man Firefly eh auch noch in der Creative Suite mit dabei. Das heißt, man hat dann sehr viele KI-Systeme, die man parallel bezahlt. Jeden Monat eben, wie du sagst, 20, 30 Euro pro System und das lappert sich natürlich zusammen. Wenn ich jetzt nur ein System habe, dann weiß ich, ja, da brauche ich jetzt nicht das durch eine lokale KI ersetzen. Kann ich auch schon machen.
Kann ich auch Sinn, Sicherheitsgründen, wie wir gesagt haben.
Aber
oder?
Finanziell ja, amortisiert sich das wahrscheinlich langsam, erst nach ein paar Monaten. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der sagt, ich verwende eigentlich viele unterschiedliche KI-Systeme, dann rendiert sich das ziemlich schnell. Das heißt, nach ein paar Monaten eigentlich alles, was man sonst für Abos bezahlt hätte, schon wieder herin. Und man hat natürlich noch einen anderen großen Vorteil.
Ja.
Man kann die viel genauer anpassen.
Ah, ja, ja.
Also, man kann natürlich sagen, ich möchte noch einmal post-trainen, das ist für die größeren Projekte wichtig. Oder man schreibt sich einfach einen eigenen Priming-Sheet nochmal dazu und sagt zur KI schon, du bist ein Text-Tool, du machst nur das, gibst mir die Antworten immer in drei Absätzen, die sollen in dem und dem Marketing-Sprech sein oder so. Dann macht die genau das.
Was für Use Cases, außer jetzt Textautomatisierungen oder Bildern, kannst du dir denn vorstellen?
Also da gibt es viele spannende Ideen und das spielt ein bisschen rein, was ich jetzt auch vorher kurz angesprochen habe mit dem Priming oder Post-Training. Also man hat diese lokale KI dann bei sich, kann dann eben die viel genauer feintunen und sagen, für was sie ist. Und für da werden sie auch verwendet von meinen Kunden. Also die wollen dann zum Beispiel etwas sehr Spezielles haben. Das heißt, man muss es dann eigentlich lokal betreiben lassen, weil es gibt diese Möglichkeit bei den anderen KIs gar nicht. Und sagt den KIs auch immer, was sie tun sollen.
Genau, dann ist es für diesen einen Fall, für diesen einen Kunden konfiguriert, sage ich es jetzt einfach mal, sehr stark angepasst.
Genau so.
Super. Du hast mir davor schon verraten, es könnte ja sein, dass das jemand privater nutzen will, weil er ganz so spezielle Anwendung hat, wo er sagt, ich will nicht, dass das mitgetrackt wird, mhm. Das war ja auch ein Fall. Dann haben wir schon einmal gesprochen, ich mit meinem Felix, da mit meinem Text-Tool, das in Markensprache daherkommt, weil er halt vorher trainiert wurde von mir, der greift via API auf ChatGPT zu. Wir haben schon überlegt, ob wir das so machen, dass man auch kann andere Modelle auswählen. Das wird auch der Fall sein. Aber ich finde die Überlegung toll, dass ich sage, sag mal, ein Kunde von dir würde das wollen, so ein Text-Tool, wie es mein Felix ist, und der möchte aber nicht, dass die Daten in der Cloud landen. Dann wäre er bei dir und deinem Tiny LLM gut aufkommen, oder?
Genau. Und da möchte ich aber ganz kurz nur davor dazu sagen, also zwischen Cloud und Cloud muss man auch unterscheiden.
Sie.
Es gibt dann natürlich die großen Anbieter, wo die Daten alle hinkommen, mhm. Aber es gibt natürlich auch die Alternative, diese Open-Source-Modelle sich woanders auf einen anderen Server in der Cloud aufzusetzen. Und da ist natürlich, wenn der halbwegs abgesichert ist und wenn es ein guter Provider ist und wo man auch sicher ist, dass die Daten sauber gehostet werden und dass da niemand von außen einbricht, ist das auch relativ sinnvoll. Mhm. Auch hier macht man es wieder so. Man mietet sich dann zum Beispiel einen Dedicated Server dazu. Mhm. Dort kann man dann auch die KIs wieder installieren, dort halt lokal im Rechenzentrum bei denen. Hat wieder die IP, kann in dem Fall dann die Website oder die App auf das connecten und die Daten von dort holen.
Wenn ihr also hört, dass das recht günstig realisierbar ist, finde ich das erstens schon mal toll, weil bisher habe ich immer gehört, dass es sehr kostspielig ist und das ganz große Unternehmen machen in ihrem eigenen Serverpark. Und jetzt ist das eine Demokratisierung, finde ich. Und für was könnte man das alles in der Praxis so einsetzen? Was sind denn so Use Cases, wo du sagst, das ist jetzt deine LLM, ist total gut geeignet für? Bitte lass mal deine Fantasie spielen.
Ja, also das sind einfach die klassischen Anwendungen, die wir alle schon die letzten Jahre verwendet haben. Wir können es verwenden als Chat-Tool einfach für uns selber. Wir können es nehmen zur Textgenerierung. Wir können es nehmen für Social-Media-Optimierung. Also eigentlich alle Einsatzmöglichkeiten, die es bei KIs gibt. Und eben, um das nochmal dazu zu sagen, LLMs sind nicht die Grenze. Nehmt auch die anderen her. Probiert vielleicht auch ein Bildgenerierungstool, Audiogenerierungstool, Stimmerkennungstool oder Stimmgenerierungstool gibt es inzwischen auch, also so Sprecherstimmen. Mhm. Das kann man auch alles lokal laufen lassen. Und da kann ich nur sagen, sind jetzt wirklich Medienschaffenden die Türen geöffnet, weil man damit kann man jetzt wirklich alles machen und muss nicht immer schauen, habe ich jetzt genug Credits noch da meinem Anbieter, soll ich das Video noch rendern? Der Limit ist da eigentlich the sky, also die Stromkosten oder wie schnell die Grafikkarte halt läuft. Ja. Das ist dann ungefähr da die Grenze.
Ja, das ist absoluter Punkt. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man ein Video oder wenn man Voice Cloning oder was macht, brauchst du das nächste Account, gell? Weil die Token nicht reichen.
Was natürlich nur ein sehr spannender Use Case ist, ist, wenn man Agents, also agentische KI, nicht in der Cloud laufen lässt, sondern gerade für Anwendungen, die im Büro stattfinden,
super.
Die sollte man ja gar nicht in die Cloud schicken. Das heißt, wenn ich wiederkehrende Tasks habe oder Zeug, wo ich weiß, ja, die Pipeline läuft so und so und ich muss immer auf das E-Mail wird immer das geantwortet oder es muss halt irgendwas anderes automatisiert passieren, da bietet es sich halt total an. Dann habe ich lokal in der Firma bei mir die KI mitrennen, muss gar nicht in der Firma sein, weil der Server ist eh an. Ja. Dann kommt das E-Mail rein oder die Bestellung, dann wird automatisch werden 3 Sachen angetriggert und die Rechnungslegung ist schon fertig oder so irgendwas.
Ich sehe es auch sehr da. Also, wie du sagst, interne Prozesse und eben auch Wissensmanagement. Das ist genau das Thema. Da wollen Unternehmen, aber vielleicht ist es ein Steuerberater, vielleicht ist es eben ein Rechtsanwalt, die wollen ja nicht, dass diese Daten irgendwo verarbeitet werden, auch wenn sie keine personenbezogenen eingeben. Aber die wollen ihr Wissen im Betrieb halten. Und das finde ich total smart, dass das über deine LLMs geht.
Genau, und gerade eben für Wissensverwaltung oder so weiter ist das für Firmen auch insofern interessant, weil man kann natürlich den KIs auch sagen, schau dir diesen Folder an, da liegen unsere Kundenunterlagen oder unsere bisherigen Rechnungen, baue alles genauso auf wie hier oder gibt der KI eine Schnittstelle zum Wiki oder zu irgendwelchen anderen Dokus, die in der Firma liegen. Das heißt, die KIs können ja selber andere Webseiten durchsuchen und sie können auch Folder, also Dateien und Ordner einfach auf irgendeinem Computer durchsuchen. Wenn man ihnen das dann gleich mitgibt und sagt, verhalte dich immer so, dann sehen die anhand von der Vorlage schon, was sie eigentlich zu tun haben.
Genau.
Und gerade das sind eben Daten, die gibt man ungern in die Cloud. Die sollten wirklich in der Firma
richtig
liegen.
Und da sind wir beim Agentischen, das du jetzt genannt hast, oder? Schlussendlich ist es ja ein Ablauf, ein kleiner Workflow. Ich schaue danach, mache dies, reagiere dann so und dann habe ich aber meinen Agenten für mich im Haus.
Genau, da muss ich nur dazu sagen, müsste man noch was dazu haben. Also da muss man dann auch einen Cronjob haben, der den Agenten immer anstößt.
Ja.
Das ist aber auch keine große Zauberei.
Ja.
Das Intervall ist dann einmal in der Minute, alle 5 Minuten, einmal in der Stunde, wird der angestartet und arbeitet dann alle seine Prozessroutinen ab. Genau, und dafür finde ich es eben spitze, dass man das nicht wieder über die halbe Welt verschickt, sondern das einfach intern im Büro macht.
Finde ich und schon wieder smart. Also ich glaube, wenn wir mit dir da plaudern, das könnte man noch eine Stunde fortsetzen, da hast du sicher Millionen Ideen. Wenn wir jetzt vielleicht einmal in die andere Richtung schauen, deine LLMs, so sehr du sie gut findest, aber sie haben ja ihre Grenzen. Wo wären denn die? Also, gibt es etwas, das Sky is the Limit, hast du gesagt, oder gibt es auch kleine Einschränkungen da oder dort?
Genau, also wir haben als Grenzen natürlich mal das, dass die großen KI-Modelle, die werden alle zuerst einmal trainiert in den großen Datacenters.
Mhm.
Und das hat keiner von uns. Wir werden schon auf jeden Fall irgend so eine Open-Source kleinere Variante nehmen. Und da haben wir einen zeitlichen Delay, sage ich jetzt einmal, logischerweise, weil wenn zum Beispiel OpenAI jetzt das neue ChatGPT-Modell rausbringt, werden sie das zuerst auf ihren Servern veröffentlichen. Und dann kommt irgendwann einmal ein halbes Jahr bis ein Jahr später, ist das Model dann Open Source und online. Man kann es sich runterladen und dann installieren. Das heißt, auf gut Deutsch, man kann mit den Tiny LLMs sehr, sehr viel machen und ist auch eigentlich schon immer am Puls der Zeit, weil auch mit dem agentischen und mit den Internetsuchmodi kann man natürlich die auch real-time recherchieren lassen. Aber wenn man sagt, ich möchte genau das allerneueste Modell, das geht natürlich in dem Fall nicht, weil die Firmen werden die am Anfang noch nicht rausgeben.
Für mich ist noch so eine Frage, du sagst, ja, da geht man hin und hat dann sein Gerät, ob Mac Mini oder was anderes, und installiert sich die Software, ladet sich die Modelle herunter. Wie viel IT-Know-how braucht man denn da, um das zu machen? Mache ich das ja selber oder rufe ich da besser bei dir an?
Ja, beide Möglichkeiten gehen. Also für alle, die relativ computerbasiert sind, sage ich, das ist keine große Hexerei, macht es selber. Also wie gesagt, man geht da auf die Olama-Website, lädt sich mal die Software runter, lädt sich dann die Modelle runter, installiert das Ganze, sucht sich dann in der Software das Modell aus und hat aber schon so ein Chatfenster, das genau das auch macht, wie man es kennt von ChatGPT und allen anderen, und kann dann einfach drauf loschatten.
Also wäre ein guter Start. Wenn ich dann was Spezielleres brauche, dann rufe ich die an.
Ab dem Zeitpunkt, wenn man mit dem nicht mehr zurechtkommt oder wenn man sagt, ich möchte eigentlich meine KI auf ganz spezielle Anwendungen post-trainen oder primen oder mir eine Pipeline bauen, die etwas komplizierter ist, dann ist eben meine neue Firma namens Robolabs genau der richtige Ansprechpartner. Wir machen da AI-Consulting. Wir machen natürlich auch Training und Workshops und Content Creation, aber eben der Consulting-Teil ist ein sehr großer. Das heißt, wir unterstützen Firmen bei der KI-Infrastruktur und setzen uns mit den IT-Technikern und mit den Systemadministratoren zusammen, besprechen, wie man das am besten implementiert und schauen, dass das dann eben bei den Firmen lokal läuft in der Firmeninfrastruktur.
Wenn wir jetzt nur einen Ausblick wagen und sagen, okay, jetzt funktioniert das ja schon sehr gut mit den Tiny LLMs. Für mich ist die Frage, wird das ein Standard oder ist das Fristen Tiny LLMs deiner Meinung nach ein Nischendasein? Wie würden sich dort das zukünftig entwickeln? Hast du da eine Idee?
Ja, also ich glaube, dass die aktuelle Handy-Generation, da kann man auch nämlich schon Tiny LLMs installieren, wenn man sich das antut. Allerdings hat man da auch ein bisschen von der Chip-Architektur und vom RAM und so weiter natürlich starke Einschränkungen. Es ist jetzt allerdings so, dass natürlich schon die ersten Neural Processing Units, NPUs, eben statt CPU oder GPU werden entwickelt oder auch schon ausgeliefert. Es gibt KI-Chips auch schon bei den iPhones und bei den neueren Android-Modellen. Das heißt, ich rechne damit, dass spätestens 2030 eine lokale KI, nennen wir sie jetzt mal so, standardmäßig auf jedem Handy laufen wird als lokaler Assistent. Und das bedeutet, auch wenn man kein Internet hat, kann man mit dem Handy ganz normal reden und das Handy wird einem sinnvolle Antworten geben. Jetzt sind wir noch nicht ganz so weit, und aber das wird dann eben in 5 Jahren, schätze ich, wird es schon Standard sein. Aber was ist für Firmen auf?
Ja.
Nur vielleicht die Systeme, der Einsatz und die Größe und die Effizienz, aber die von der grundsätzlichen Idee, also Datenhoheit, dann natürlich Anpassung, Anpassbarkeit, dann keine Pipeline-Breaks, also alles, was einmal installiert ist und läuft, Skalierung und Preis. Das heißt, wir haben mehrere Faktoren, die einfach sind, wo ich sage, aus Firmensicht, rentiert sich das komplett, das einfach sich jetzt schon darauf einzustellen, dass man die KIs irgendwie entweder lokal oder in einem Datacenter seiner Wahl betreibt, aber nicht in den, ich sage jetzt mal, bei den Big Tech Companies.
Ja.
Die werden sowieso die KI-Modelle weiter trainieren.
Logisch.
Und sie werden sie auch ausliefern und Open Source stellen, aber man möchte, das haben wir jetzt mehrfach schon angesprochen, eigentlich nicht, dass das mit eben den eigenen Daten oder mit den Kundendaten oder mit anderen sensiblen Daten gemacht wird.
Genau. Also danke, dass du das nochmal quasi zusammengefasst hast. Ich glaube, das ist auch gut rübergekommen, dass man als Unternehmen aus Sicherheitsgründen, wie wir schon gesagt haben, Datensicherheit, aber auch aus Kostengründen sehr, sehr viele Gründe hat, ein lokales LLM zu betreiben oder Tiny LLM. Und vielen Dank für diese Einblicke. Jetzt ist noch, apropos Einblicke. Ihr macht ja wieder KI-Café, ist das richtig? Wann findet denn das nächste statt?
Genau, also das KI-Café ist ein neues Format, das haben die Anna-Maria Stiefmüller und ich im November begonnen. Da waren wir zuerst in Kufstein und das gleiche starten wir jetzt auch in Innsbruck.
Das ist am 15. Jänner.
Im Weißraum.
Cool.
Ich glaube um 6 oder um 7 am Abend werden wir das machen. Es gibt zuerst einen allgemeinen Vortrag über KIs von Anna-Maria und danach werde ich nochmal etwas eben zu Tiny LLMs und Tiny AIs sagen. Und wir werden auch wahrscheinlich wieder Infostände haben und danach gibt es natürlich ein Get-Together und einen Austausch aller KI-Interessierten in Innsbruck und Tirol.
Ja, dann notiere ich mir jetzt mal den 15. Jänner und freue mich, wenn wir uns da sehen. Darf ich gerade noch fragen, dein persönlicher Blick? Wenn du jetzt in die Zukunft weiterspulst, du hast uns ja schon bis ins Jahr 2030 schon mitgenommen. Auf was müssen wir uns denn außer lokal laufende KI-Systeme in Zukunft so einstellen? Was kommt denn noch um die Ecke?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Und
Glaskugel?
Die berühmte Glaskugel, ja. Also es wird ja an einigen Sachen gearbeitet, wo wir schon wissen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Also ein Schritt irgendwann einmal in auch 5 bis 10 Jahren wird ziemlich sicher sein, dass wir irgendwelche Androiden haben. Also wir sehen schon die letzten Jahre, sie werden immer besser. Und es gibt ja auch diverse chinesische und amerikanische Firmen, forcieren es ja sehr stark, dass sie auch Haushaltsroboter und so weiter rausbringen wollen. Also wir werden das auf jeden Fall erleben. Und die werden natürlich nicht an die Cloud angebunden sein. Die brauchen nicht immer Internetzugang, sondern da sollte im besten Fall die KI auch bei denen lokal im Körper, so wie bei uns die Natural Intelligence im Hirn läuft, sollte das dort embedded sein sozusagen. Das ist einmal eine Geschichte. Da haben wir natürlich ganz viele Science-Fiction-Filme, wo wir schon wissen, es kann in die eine oder andere Richtung losgehen und vor allem auch nach hinten. Und dann noch was anderes, das ist ein bisschen abstrakter, weil virtueller und wir uns das weniger vorstellen können, aber das sehe ich persönlich auch als relativ große Gefahr. Das ist eben mit den ganzen agentischen KIs, wenn die frei im Internet unterwegs sind, ohne Kontrolle. Und wenn sie sich selber irgendwo auf Server, ohne dass sie von Menschen überwacht werden, installieren, dort vielleicht versuchen, sich selber zu jailbreaken. Es gibt da ganz interessante wissenschaftliche Artikel. Heute ist gerade erst wieder einer rausgekommen, wo die Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es KIs gibt, die probieren, andere KIs zu jailbreaken und denen einzureden, dass sie eben Security-Mitarbeiter sind und dann andere Systeme angreifen sollen. Also das finde ich alles sehr problematisch. Es könnte sein, dass wir da so eine Art Büchse der Pandora öffnen. Und das sage ich natürlich als Technikethiker, dass mir das große Sorgen bereitet. Was wir hier machen sollten, ist auf jeden Fall, wir haben ja das Human in the Loop Principle, das wird öfters erwähnt, also immer die menschliche Kontrolle auf jeden Fall haben. Dann auch sowas wie Kill-Switch-Schalter, also im Notfall, dass man KIs oder Server einfach abschalten kann. Und dann, was ich auch noch interessant finde, also es gibt Initiativen wie zum Beispiel Pause AI, die auch fordern, dass wir jetzt einmal einen Schritt noch zurückgehen sollten, abwarten sollten, wie wir überhaupt mit dieser neuen Technologie umgehen und das Ganze auf ein bisschen stabilere Füße stellen. Das betrifft ja vor allem internationale Zusammenarbeit. So, die EU hat mit dem AI Act schon mal einen ersten Schritt in die Richtung gemacht.
Genau.
Aber aus meiner Sicht bräuchte es eher sogar etwas sowas wie die IAEO, also die Internationale Atomenergiebehörde. Mhm. Und wir bräuchten sowas wie eine internationale KI-Behörde, die wirklich ausgestattet ist mit einem Mandat auch von der UNO und von den großen Ländern natürlich, und dass die da alle auch mitarbeiten. Das heißt, dass wir verhindern, um jetzt das ganz Worst-Case-Szenario auszusprechen, dass die KI die letzte große Erfindung sein wird, die die Menschheit je gemacht hat.
Ja, wie ein Nobelpreisträger vor einem Jahr schon gesagt hat, er weiß nicht, ob er was Gutes geschaffen hat damit. Ja. Man weiß halt nicht, wie es benutzt wird. Ja, das ist richtig. Raphael, ich finde es super, dass du diesen Ausblick gibst, und wünsche mir in diesem Fall mehr internationale Organisationen, die das ein bisschen im Griff haben. Denk aber, dass es ja so ist, wenn einmal etwas erfunden ist, wie jetzt diese generative künstliche Intelligenz, die ja relativ, sage ich mal, beherrschbar mir noch scheint, über die wir ja gesprochen haben. Und wenn wir die lokal betreiben, dann sind wir sicher on the safe side. Und alles andere müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen.
Ganz genau, ja.
Okay.
Liebe Petra, danke für die Einladung. Es hat mir sehr
gerne.
Viel Spaß gemacht.
Super, Raphael. Vielen, vielen Dank und bis zum 15. Jänner. Ich freue mich.
Super, ciao. Danke. Ciao.
In unserem Podcast Vom Hype zum Handeln sprechen wir alle zwei Wochen über die Chancen des Wandels im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Wir zeigen, was es am Markt in verschiedenen Bereichen gibt und was realisiert wird.
Wir sprechen über neue Entwicklungen, ordnen sie ein und lassen auch Experten und Partner zu Wort kommen. Damit erhältst du Einblicke aus erster Hand von Leuten, die schon 2-3 Schritte weiter sind als der derzeit weit verbreitete Experimentierstatus.